Ich möchte uns kurz erinnern und auch so das letzte Puzzlestück reindrücken über den Text, den wir hatten. Und zwar betrachteten wir ja Jesu Unterweisung gegenüber der Samariterin über Anbetung. Was ist wahre Anbetung? Ich möchte aber erstmal mit uns noch den Rest dieser Geschichte lesen, also bis zum Ende. Und da fange ich von Vers 25 oder 24, 23 nochmal an und bis Vers 42. Also heute haben wir ordentlich an Text wieder. Okay, von Vers 23. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner: Was willst du? Oder: Was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr: Der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie: Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Lass uns nochmal stille werden. Lieber Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Text. Und Herr, wir möchten dich bitten, öffne du unser Herzen. Herr, ein jeder von uns ist mit gewissen Sorgen hier hingekommen. Vielleicht mit Dingen, die ihn aus dem Alltag beschäftigen, mit seiner Arbeit oder womit er nicht fertig geworden ist oder was er machen muss. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Gedanken weglenkst und hier zu diesem Text bringst, zu dir, und dass wir aufs Neue lernen. Herr, lass uns stille werden vor dir. Wirke du in unserem Herzen. Amen. Also, wir haben diese Lesung angefangen mit diesem Text, wo Jesus sie unterweist mit der Anbetung. Und ich möchte hier, wie ich gesagt habe, das letzte Puzzlestück der Anbetung einfügen und uns daran erinnern, Jesus ändert nicht, ja, den Inhalt der Anbetung. Ja, Jesus ändert nicht den Inhalt der Anbetung, aber er ändert oder ergänzt die Kraft zur wahren Anbetung. Ja, er macht es deutlich, woher die Kraft kommt, um Jesus anzubeten. Ja, nicht der Inhalt der Anbetung wird geändert, sondern die Kraft, die dazu benötigt wird, wird klargestellt. Jesus zeigt auf, Gott ist Geist. Ja, Gott ist Geist, Gott ist nicht ein natürlicher Mensch. Seine Anforderungen sind also ganz anders. Und aus diesem Grund, Gott anzubeten, benötigt man etwas völlig anderes. Also es ist nicht ausreichend, als ganz normaler Mensch Gott würdig anzubeten. Aus diesem Grund, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit, könnte man auch übersetzen. Ja? Oder mit eigenen Worten, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit, in der vollen Absicht Gottes, Gott anzubeten. Und die volle Absicht Gottes ist, den Menschen in Christus Jesus hinein zu platzieren, durch den Geist Gottes in die Wahrheit, in Jesus Christus hinein zu platzieren. Das ist die wahre Anbetung Gottes. Also im Geist und in der Wahrheit, in der vollen Absicht Gottes, Gott anzubeten. Das ist, was dieser Text bedeutet, im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Und was ist diese volle Absicht Gottes? Nochmal nur zur Erinnerung und um das zusammenzufassen. Gottes volle Absicht der Anbetung lässt sich zusammenfassen mit 1. Korinther 14, Vers 25. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar, also wenn der Mensch, ich erinnere euch, wenn der Mensch das Evangelium Gottes gesagt kriegt, wenn er konfrontiert wird mit dem Wort Gottes, und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar, und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Wenn die Sündhaftigkeit aufgedeckt ist, wenn ein Mensch Buße tut, das ist der Beginn der Anbetung. Das ist die volle Absicht Gottes. Dort beginnt Anbetung, ja, wenn ein Mensch Buße tut. Bevor einer Buße getan hat, bevor er sich nicht gedemütigt hat und seine Schuld vor Gott offenbar gemacht hat, ja, gibt es keine Anbetung. Niemand kann Gott anbeten, bevor dieser erste Schritt geschehen ist. Also in Wahrheit Gott anbeten, ja, in Christus Jesus, also in der vollen Absicht Gottes. Und dann das Zweite. Und hier ist es so interessant. Euch ist es bestimmt auch aufgefallen, wenn ihr durch das Evangelium gelesen habt, Jesus spricht nirgendwo mehr über Anbetung. Und auch die Apostel nicht. Und es gibt kein anderes Gebot, Gott anzubeten. Wie kann das sein? Wenn das Thema so entscheidend ist, habt ihr euch die Frage gestellt, warum? Wisst ihr, es wird mit anderen Worten wiedergegeben. Und zwar mit den Worten Jesu aus Markus 8, Vers 34. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist nichts anderes wie Anbetung, Selbstverleugnung und Jesus nachzufolgen. Das ist genau, es passt in diesen äußeren Rahmen. Was ist der äußere Rahmen? Das Niederfallen vor Gott, alles Niederlegen vor Gott. Das ist Selbstverleugnung, wo wir uns selbst niederlegen, wo wir uns ablegen und sagen: Herr, nicht mehr meine Wünsche, sondern deine Wünsche gelten. Du bist der Herr. Das ist mit anderen Worten wahre Anbetung. Es beginnt mit der Buße und es geht weiter mit der Selbstverleugnung und der wahren Nachfolge. Paulus beschreibt die Anbetung so, und ich denke, auch das kann man als eine Zusammenfassung der Anbetung hinstellen. Römer 12 von Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist Anbetung. Also die ganze Anbetung geht darum, dass der Mensch sich vor Gott niederwirft. Und aus diesem Grund haben wir durch die ganze Schrift hindurch ein Bild. Wenn es um Anbetung geht, dann fallen Leute buchstäblich auf ihre Knie. Sie fallen auf ihr Angesicht. Warum? Weil es dieses ganze Bild umrahmt. Alles, was mit Anbetung zu tun hat, bedeutet, dass man vor Gott niederfällt und wirklich sein Leben Gott unterordnet. Dass man sein Leib, also hier unsere Materie, Gott zur Verfügung stellt und sagt, Herr, gebrauche mich. Also, das ist Anbetung. Mit anderen Worten, was man hier einfügen kann, ja, im Geist und in der Wahrheit anzubeten, bedeutet nichts anderes, wie in der vollen, in der ganzen Absicht Gottes nachzufolgen. Christ zu werden, in Jesus Christus hineinplatziert zu werden, durch den Geist Gottes und geleitet, geführt durch den Geist Gottes zu leben und zu wandeln. Das ist Anbetung. Also, das ist, was Jesus hier der Samariterin erklärt, wo sie das Verlangen hat, anzubeten, ihre Sünden zu bekennen. Und Jesus erklärt ihr, okay, hier ist wahre Anbetung, es ist bei mir. Höre auf mich, folge mir. Also, und jetzt haben wir diesen weiteren Text vor uns, nach diesem Gespräch. Was finden wir hier in diesem weiteren Text nach der Aufklärung über Anbetung? Können wir es grob einteilen? Und hier müssen wir wieder über diesen ganzen Text gehen, denn es ist eine Geschichte. Und es macht uns deutlich, hier sehen wir, wie Jesus missioniert. Also in diesem ganzen Text sehen wir die Missionsstrategie Jesu. Ich weiß nicht, ob ich heute diese Missionsstrategie erklären muss. Was denkt ihr, wenn ihr Mission hört? Die Jüngeren, was denkt ihr, wenn ihr Mission hört? Wenn wir von einer Missionsstrategie reden. Versteht ihr das? Okay, ihr habt ein Spiel. Ich glaube, das ist am besten zu verstehen. Ihr habt ein, was weiß ich, was für ein Spiel, Fußballspiel, FIFA oder wie sie auch alle heißen. Und wenn ihr eine Mission erfüllen müsst, so wisst ihr, was ihr erfüllen müsst, oder? Bisschen lauter. Was müsst ihr dann erfüllen? Eine Mission? Mit anderen Worten? Eine Aufgabe. Ey, spielst du oder? Also, eine Mission ist eine Aufgabe und deswegen reden wir unter den Christen, wenn es um Mission geht, dann verstehen wir einen Auftrag und zwar den Auftrag, den Gott gegeben hat, geht hin und verkündigt das Evangelium. Also das Evangelium soll verkündigt werden. Und hier sehen wir die Missionsstrategie Jesu. Er erfüllt diesen Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Und wir können genau sehen, wie macht man das? Wie evangelisiert man? Also das ist, was dieser Text uns hier aufzeigt. Der ganze Text und auch ganz besonders den wir gleich betrachten werden. Das Zweite ist, dieser Text offenbart uns wieder Gott. Hier sehen wir Gott. Und das Dritte, hier sehen wir Jesus, es offenbart uns Jesus. Und diese zwei Punkte sind etwas kombiniert. Also man kann drei draus machen, man kann aber auch zwei draus machen. Also wir sehen Gott und wir sehen Jesus als Gott. Ja, das hier ist es sehr zusammengewachsen. Also, als erstes nochmal die Missionsstrategie Jesu. Wie sehen wir, dass Jesus hier vorgeht? Ich weiß, dass ich schon einiges dazu gesagt habe, aber hier in diesem ganzen Überblick wird noch etwas deutlicher. Und da möchte ich euch auch mitnehmen. Das allererste, was in der Missionsstrategie hier deutlich wird, was zu beachten gilt, der richtige Ort, dass du am richtigen Ort evangelisierst. Und es fängt schon damit an, Johannes 4, Vers 4, der Text sagt, er musste durch Samarien gehen. Das zeigt auf, Leute, es war ein Muss, dass er an diesen Ort kommt. Der Ort ist wichtig. Und wir können das auch aus der Geschichte der Apostel sehen. Ihr erinnert euch, dass Paulus unterwegs war auf seiner zweiten Missionsreise. Sie haben sich getrennt mit Barnabas. Vielleicht war es gut, vielleicht war es schlecht. Die Bibel sagt uns nichts dazu. Aber es entstanden zwei Missionsteams, die diesen Auftrag erfüllten. Und Paulus, er zieht los in der Apostelgeschichte 16 und die Verse in Kapitel 16, 4 bis 6, da haben wir eine sehr interessante Geschichte. Und zwar, er möchte missionieren gehen und Gott wehrt ihm. Der Heilige Geist wehrt ihm. Er verbietet ihm, an gewisse Orte zu gehen. Ich lese uns diese paar Verse. Ich lese schon von Vers 1, 16 Vers 1. Sie kamen nach Derbe und Lüster und dort findet er Timotheus. Ich überspringe jetzt hier bis Vers 4. Als sie aber die Städte durchzogen, jetzt schon mit Timotheus, also Vers 1, dort findet er Timotheus, er lässt ihn beschneiden, weil sein Vater ein Grieche war. Und jetzt Vers 4. Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefasste Beschlüsse. Ja, ihr kennt ja in Apostelgeschichte 15, haben die Apostel einen Brief verfasst, dass die Heiden das Gesetz nicht halten müssen, weil einige das so gesagt haben, dass sie es müssten. Und jetzt gibt Paulus diesen Brief weiter. Und jetzt Vers 5. So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Also in Vers 5 sehen wir, dass die Gemeinde wächst. Paulus kommt an gewisse Orte, verkündigt das Evangelium und Menschen bekehren sich. Und jetzt in Vers 6. Er möchte weitergehen an andere Städten, evangelisieren, diesen Missionsbefehl, diesen Auftrag ausführen. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatien durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asien zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie es dort zu machen. Ja, als sie aber nach Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Also ganz klar und deutlich, es war Gott, der es verhindert hatte. Ist der Ort also wichtig? Definitiv. Wir wissen nicht, warum zwischen Vers 5, hier in Apostelgeschichte 16, und Vers 6 dieser Unterschied ist. Und Vers 5, da wächst die Gemeinde, sie verkündigen und Gott segnet. Und sofort in Vers 6 sagt Gott, nein, ihr geht hier nicht hin. Wir haben keine Ahnung, warum. Ja, wir können uns manches ausdenken, manche versuchen hineinzupressen. Ja, das ist, weil sie sich gestritten haben davor in Kapitel 15 mit Barnabas und sie sind in Unfrieden auseinandergegangen. Wissen Sie? Wisst ihr, in Vers 5 segnet Gott, also kann es nichts damit zu tun haben. Ob es etwas damit zu tun hat, dass sie diesen Brief dabei hatten und dass Gott es nicht haben wollten, wissen wir auch nicht. Was wir wissen, dass Gott gewährt hat, dass der Heilige Geist gewährt hat. Und ich denke, wenn wir an die Worte Jesu denken in Matthäus Kapitel 10, wo er zu seinen Jüngern sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf seine Felder sendet. Dass das nochmal genau bekräftigt wird. Das Erste in der Missionsstrategie ist, dass wir bitten, dass Gott, er ist der Herr der Ernte, auf seine Felder, also auf seine Orte, auf seine bestimmte Orte Menschen sendet. Das bedeutet, dass wir ständig im Gebet sein sollten, Herr, wo soll ich evangelisieren? Wo soll ich diesen Missionsbefehl ausführen? Am allereinfachsten ist, dort, wo dich Gott hingestellt hat, das ist der Ort. Ja? Also in dem Umkreis, die Nachbarn. Trotzdem solltest du immer wieder dafür beten, dass Gott dir den richtigen Ort gibt. Vielleicht sind es nicht diese Nachbarn, sondern ein Nachbar weiter. Also es wird uns deutlich, die Missionsstrategie hier, das erste ist, der richtige Ort dort anzubeten. Das zweite ist, Vers 7 sehen wir schon, 4 Vers 7. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen, und Jesus spricht sie an, gib mir zu trinken. Also hier sehen wir weit mehr, wir haben ja schon einiges angesprochen, aber das ist die Natürlichkeit in einem Gespräch. Es ist der natürliche Zugang. Und was Jesus hier deutlich macht in der Missionsstrategie, das erste ist der Ort, das zweite ist der natürliche Umgang. Jesus macht hier ein Prinzip deutlich. Ja? Ein Prinzip ist, dass wir lernen nicht nur aus, sage ich mal, aus einem direkten Gebot Jesu, sondern daraus, wie Jesus handelt. Und das ist ein Prinzip. Und das Prinzip hier ist der natürliche Einstieg, den Jesus macht. Der natürliche Einstieg sollte aber gemessen werden an dem, was Gott natürlich nennt. Nicht, was die Menschheit um uns herum natürlich nennen. Macht das Sinn? Wisst ihr, ein natürlicher Einstieg wäre, würde man sagen, wenn es nur um einen natürlichen Einstieg gehen würde, einfach so wie alle machen, das ist natürlich. Ne? Verhalte dich natürlich, also fall nicht auf. Dann wäre zum Beispiel, wenn wir das nicht beachten, dass es um den natürlichen Einstieg Gottes geht und nicht der Menschen, würde es zum Beispiel in der Schule. Die Lehrerin hat Hausaufgaben aufgegeben. Ja? Macht das und das. Am nächsten Tag kommt sie und sie ist sich nicht sicher, habe ich das aufgegeben oder nicht. Und sie kommt zum Ersten und fragt, hast du deine Hausaufgaben? Und er sagt, welche? Natürlich, also ich weiß, ihr seid so clever, das schnallt die ganze Klasse sofort. Okay, sie ist sich nicht sicher, das nutzen wir aus. Ja? Das ist so natürlich. Ja? Und wenn jetzt einer sagt, nee, wir hatten nichts auf. Und die Lehrerin, okay, wahrscheinlich habe ich das nicht aufgegeben. Wisst ihr, als Kind Gottes wäre natürlich, nicht natürlich, was für alle anderen selbstverständlich und natürlich ist, sondern es wäre nach Gottes Absicht natürlich, die Wahrheit zu sagen. Ja. Ich weiß, ja, da macht sich keiner beliebt. Ja. Aber das geht nicht nur euch so in der Schule, das geht auch den Erwachsenen so. Wir haben 100 Ausreden als Erwachsene, natürlich gegenüber dieser Welt zu klingeln, zu handeln. Wisst ihr, wenn es zum Beispiel um Sachen, um Sünde geht, ja, dann ist das für einen Erwachsenen in dieser Welt, es wäre auch so natürlich, einfach still zu sein und ja, sich einfach anpassen, das wäre natürlich. Die zweite Missionsstrategie Jesu zeigt uns, es geht um einen natürlichen Einstieg, aber es geht nicht, wenn es irgendwie mit Sünde zu tun hat, dass wir da mitmischen und mitmachen. Das hat nichts mit dem natürlichen Gottes zu tun. Was bedeutet das mehr in diesem Text, ein natürlicher Einstieg? Jesus gibt hier ein natürliches Gespräch von sich. Hier wird unter natürlich einfach ein Gespräch verstanden. Aber da es ein Prinzip ist, das uns Jesus hier lehrt, ist es weit mehr wie das. Es ist nicht nur, dass wir mit unseren Nachbarn, Arbeitskollegen ein natürliches Gespräch führen, also ein ganz normales Gespräch, was richtig wäre in den Augen Gottes, sondern es ist auch eine natürliche Tat. Okay? Wir sehen jetzt bei Jesus ein Gespräch, aber weil es hier um ein Prinzip geht, das Jesus uns lehrt, ja, geh zum richtigen Ort und handle natürlich. Was denkt ihr, würde Jesus oder Gott verstehen als eine natürliche Tat in der Umgebung, wo er dich hingestellt hat, unter den Nachbarn? Und ich war überrascht. Wisst ihr, wie ich davor gesagt habe, ich bin selbst überrascht, wohin der Text mich führt, wohin das Abenteuer hingeht. Und gerade in diesen Gebieten wäre es für mich viel einfacher zu sagen, oh, das überspringe ich. Wisst ihr warum? Weil ich in meinem persönlichen Leben sehe, das mangelt. Ja? Diesen Dingen komme ich nicht nach. Ich bin sehr schnell bereit, natürlich zu handeln, ein kurzes Gespräch zu führen, that's it. Ja? Das ist einfacher. Auch nicht einfach. Besonders wenn es um Sünde geht, dann ist es überhaupt nicht einfach. Aber das Gespräch ist noch eine Sache. Aber das Zweite, die natürliche, von Gott gewollte Tat zu leben in unserem Missionsauftrag, das ist weit schwieriger. Und ich wurde einfach mit den Bibeltexten überhäuft, die uns dazu hinführen, uns aufmerksam machen und uns überhaupt gar keine andere Wahl lassen. Ja, das müssen wir tun. Das ist der Missionsauftrag. Das ist, was wir tun müssen. Hört, Galater 6, Vers 10. Ja, also nicht nur dieses natürliche Reden, dass wir Richtiges sagen, sondern auch das Tun. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Klar, der Text geht weiter. Besonders an den Hausgenossen des Glaubens, okay? Also unter Christen besonders. Aber Paulus macht es deutlich, an allen Gutes tun. Das ist das Natürliche, da wo Gott dich hingestellt hat, um Mission zu betreiben, lasst uns Gutes tun. Nicht nur schreibt Paulus das zu den Galatern. Das zieht sich durch die ganze Schrift. Wisst ihr, was Petrus sagt zu den Frauen, wenn die Männer nicht spuren wollen, ja, wenn die Männer dem Wort nicht Gehorsam schenken wollen, glauben sollten, wie sollten sie missionieren? Nicht mit dem Wort, sondern mit der Tat, mit einem guten Wandel. Ja. Das wird deutlich gemacht. Manchmal sagt Gott, nein, du sollst nicht reden, du sollst leben. Ja? Auch Reden gehört dazu. Aber manchmal gibt es Situationen, wie zum Beispiel, wie Petrus zu den Frauen schreibt, nicht reden, sondern leben. Petrus in seinem Brief schreibt auch, wie man den Ungläubigen, die euch verleumden, den Mund stopfen soll. Ja? Sehr nett ausgedrückt, aber deutlich gemacht, durch euren guten Wandel, durch eure guten Werke. Ganz besonders zieht sich das Thema durch, das Paulus dem jungen Titus schreibt. Er sollte ja in der Gemeinde das Richtige tun, er sollte Älteste einsetzen, er sollte in der Gemeinde lehren. Und wisst ihr, parallel zu dem, dass er sehr, sehr darauf achten soll, dass in der Gemeinde das Richtige gelehrt wird und dass die richtigen Leute lehren, parallel dazu sagt er, mach diesen Leuten deutlich, und zwar sollst du Folgendes lehren. Und durch diese einigen Bibelstellen möchte ich mit euch durchgehen. Das gehört zu diesem zweiten Missionsbefehl, würde ich sagen. Das ist die Missionsstrategie Jesu. Und zwar das Natürliche Gottes zu tun, das, was für Gott natürlich ist. Titus 1, Vers 16. Titus 1, Vers 16. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Titus, an diesem erkennst du Leute, die nicht Christen sind in der Gemeinde. An diesem erkennst du Leute, die verkehrt liegen, an Leuten, die untüchtig sind, also unfähig sind, Gutes zu tun, die Gott verleugnen mit ihren Werken. Wenn du Schwierigkeiten hast in der Gemeinde, wenn Irrlehre verbreitet wird, so guck da drauf, achte da drauf, Titus. Es sind Leute, verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig. Das Zweite, also erstens Titus 1, Vers 16, das Zweite, zweite Kapitel, Vers 7. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Ja? Wenn du dieses Thema angehst in der Gemeinde, wenn du Leute damit konfrontieren wirst in der Gemeinde, lieber Titus, mache dich selbst zum Vorbild. Sehe zu, dass du ein Vorbild bist für gute Werke. Weiter. 2 Vers 14. Der sich selbst für uns hingegeben hat. Wer ist es? Jesus selber. Um uns von der Gesetzlosigkeit zu erlösen. Ja, also Jesus wird uns gezeigt und was er gemacht hat. Und zwar die Gründe werden jetzt genannt, warum er uns erlöst hat. Ja, der sich selbst hingegeben hat, um, also wozu hat Jesus sich hingegeben? Um, Grund Nummer 1, uns von der Gesetzlosigkeit zu erlösen, uns von den Sünden zu erlösen. Wisst ihr, dass Grund Nummer 2, was das ist? Und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Grund Nummer 1, warum Jesus gelitten, gestorben hat, warum er gekommen ist, um uns von den Sünden zu erlösen. Jawohl, das ist Grund Nummer 1. Grund Nummer 2, den Paulus hier nennt an Titus, was du lehren sollst. Leute, das ist, warum wir erlöst wurden. Gute Werke zu tun, das ist das natürliche Verhältnis zu unseren Nachbarn. Das ist das Natürliche, was wir machen sollen in der Missionsstrategie. Ja? Gutes tun, das ist, warum wir erlöst wurden. Kapitel 3, Vers 1. Ja, das geht jetzt, wenn wir hier an Nachbarn denken, Kapitel 14, so ist 3, Vers 1 an die nächste Instanz. Erinnere sie, dass sie sich der Regierung und den Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Also hier zeigt er auf, wenn der Staat etwas anbietet, wenn er gewisse Programme hat, Anordnungen, Ideen, wo etwas Gutes getan werden muss, so sagt Paulus, seht zu, dass ihr als Christen mit dabei seid und mit diesen guten Werken, dass ihr bereit seid, es zu tun. Vers 8. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Wir sehen, dass Paulus hier diese Spanne macht, von Vers 1 zu Vers 8. Und in Vers 8 damit anfängt, glaubwürdig ist das Wort. Welches Wort? Das, was er dazwischen gespannt hat. Und es ist so interessant, diesen Text jetzt von Vers 1 zu Vers 8 mal zu nehmen, worauf Paulus sagt, das Wort ist glaubwürdig. Leute, das ist wichtig. Lasst uns das vorknüpfen von Vers 1. Ich lese es nochmal. Erinnere sie, dass sie sich den regierenden Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind zu jedem guten Werk bereit. Vers 2, dass sie niemanden verlästern. Ganz sicher bezieht er sich auch zu der Obrigkeit, denn die Ersten meistens, wenn irgendeine Idee rauskommt, über wen lästern wir oft? Ja, über die Obrigkeit. Jetzt haben sie schon wieder irgendwas rausgelassen. Jetzt haben sie schon wieder irgendeine Idee. Erinnere sie daran, dass sie niemanden verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam. Ja, also diese Sanftmut sollten wir erweisen den Leuten, die genauso wie wir unverständig waren, ungehorsam. Die beste Verknüpfung, uns das deutlich zu machen, ist auf unsere Vergangenheit hinzuweisen und sagen, guck mal, du sollst Gutes tun. Warum? Weil dir Gutes getan wurde. Du warst genauso wie die unvernünftig. Nochmal von Vers 3. Denn auch wir waren einst unvernünftig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, denen er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist dieses Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Merken wir, wie Paulus von Vers 1 geht, wo er über die Bereitschaft spricht, dass wir bereit sind. Also hier geht es um unsere Einstellung, ja, dass wir okay, hier wird was angeboten oder da ist eine Idee, dass wir bereit sind, gute Werke zu tun. Er spricht unsere Einstellung an und dann geht er weiter, darauf bedacht seid. Leute, seid ihr darauf bedacht, darauf konzentriert. Nicht nur, dass man bereit ist, das wäre eine Sache, das wäre passiv, okay? Man sitzt da und ist bereit. Gibt es eine Gelegenheit, kommt jemand auf dich zu und sagt, hey, hier gibt es was Gutes zu tun. Jawohl, mache ich, ich bin bereit. Zu diesem, ja, das ist passiv, man ist bereit, dass man aktiv wird und darauf bedacht ist, dass man selber darauf bedacht ist, hinzugehen und etwas zu finden, um Gutes zu tun. Weiter, 3, Vers 14. Die unseren sollen aber, also die Gläubigen, die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun. Also wir merken, dass Titus, der diese Aufgabe hatte in der Gemeinde, Leute einzusetzen, die das Richtige lehren, dass er selber ein Vorbild sein soll, dass daran er erkennen soll, wer Kind Gottes ist oder nicht, dass er den Leuten es aufs Herz legen soll, darüber lehren, unterweisen, unterrichten soll. Ein Kind Gottes sollte Gutes tun, er sollte gute Werke verrichten. Und das ist, was wir in Johannes Kapitel 4 in der Missionsstrategie Jesu sehen. In diesem Prinzip natürlich zu handeln, natürlich zu leben. Also nicht einfach nur hineinzukommen, vielleicht mit der Tür ins Haus fallen, ja, sondern ein natürliches Vorleben in unseren Gesprächen, in unserem Wandel. Drittens, das göttliche Angebot. Das göttliche Angebot, was wir hier im Text sehen, ist sehr klar und deutlich. Das ist dass man das Evangelium präsentiert, dass man Christus präsentiert, dass man die Gabe Gottes präsentiert. Das lebendige Wasser, das ist Jesus Christus, das ist das Heil Gottes, das ist das, was Gott dem Menschen anbieten will. Wisst ihr, mir fällt das wirklich schwer, darüber zu reden, weil ich merke, wie ich in diesem fehle. Man kommt ins Gespräch mit den Leuten und man spricht über dies oder das, aber man bringt nicht wirklich das wahre Evangelium. Und ein jeder Punkt, ja, sei es der Ort, sei es der natürliche Einstieg, sei es, dass man das göttliche Angebot wirklich bringt, ist so verbunden mit dem Gebet, dass wir in der Abhängigkeit Gottes sind und dass wir immer und immer wieder zu Gott kommen und Gott bitten: Herr, gib mir Weisheit. Ich habe keine Ahnung. Ist das wirklich dein Missionsfeld? Bist du hier am Wirken? Möchtest du mich hier haben oder irgendwo anders? Ja? Oder dass man wirklich natürlich lebt, indem dass man das Richtige redet und auch das Richtige tut. Dass wir wirklich Gott um Weisheit bitten müssen in diesen Situationen. Zum Beispiel, wenn es auch um Reden geht, wie oft, jetzt wenn ich an unsere Nachbarn denke, es war gar nicht so lange her und sie sagte dann: Oh, mir ist das ganz egal, ob man evangelisch oder katholisch ist. Ja, und ich stand da und ich muss euch sagen, ich hatte nicht den Mut, jetzt hier reinzugehen und zu sagen: Hey, das ist aber sehr wichtig. Klar ist es nicht wichtig, wie du heißt, aber diese Gelegenheit zu nutzen, das ist, was wir brauchen. Und da brauchen wir wirklich Gottes Gnade in unserem Leben. Ich weiß es nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr immer das richtige Wort zur richtigen Zeit. Ich nicht. Ich merke, dass mich das ins Gebet bringt und Gott mir zeigt: Junge, hier hast du viel zu lernen. Ja? Lies Johannes Kapitel 4 nochmal und nochmal, wie Jesus vorgeht. Also, Gottes Angebot bringt uns genauso ins Gebet. Warum? Weil in diesem Angebot Gottes ist das Evangelium Gottes, was einmalig ist. Ja. Jesus ist der einzigste Weg. Das Evangelium ist die einzigste Botschaft. Leute, und das ist, was es so schwer macht. Wenn der Nachbar oder wer auch immer sagt: Mir ist es egal, du kannst hier oder da oder dorthin. Hauptsache nach dem Motto: Du bist ein guter Mensch. Hauptsache du tust Gutes. Ja, nichts gegen das Gute tun. Aber es ist nicht egal. Es gibt nur eine rettende Botschaft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Mut haben, Kraft haben, diese Botschaft zu vertreten. Es gibt nur einen Mittler. Seht in 1. Timotheus 2, Vers 1, dass dieses Evangelium, dieses wahre Evangelium wirklich zusammengepackt wird wie ein Sandwich ins Gebet, weil es wirklich Gebet benötigt, um diese Wahrheit, dass es nur einen Weg gibt, deutlich zu machen. Deswegen wird das ins Gebet gepackt. Ich lese von 1. Timotheus 2, von Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung darbringt für alle Menschen. Also er fängt damit an und sagt: Es ist wichtig, dass Gebet vorhanden ist. Ich zeige euch erstmal das Sandwich. Jetzt von der anderen Seite, Vers 8. So will ich nun, ja, so will ich nun, aus diesem Grund, er bezieht sich auf das Gesagte, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Und dazwischen ist dieses wahre Evangelium. Es gibt nur einen Weg und das ist Christus Jesus. Also, so ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung darbringt für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Hier geht es um das Gebet für die Obrigkeit, für die, die in der hohen Stellung sind. damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Leute, es wird viel Kraft kosten, das wahre Evangelium zu sagen. Wisst ihr, es ist ganz einfach, irgendein anderes Evangelium zu sagen. Ich merke das heute ganz besonders, wie schwer es fällt, wenn es um die Wahrhaftigkeit, um die Heiligkeit Gottes geht, das im Gespräch zu sagen, Gott ist zornig über die Sünde. Ich erinnere mich an unser erstes Adventskonzert, darf man das so nennen? Korrigiert mich, Adventskonzert, das wir hatten und dass man mir gesagt hat, hey, das war zu hart. Ja? Das Evangelium muss man einen warmen Mantel packen, damit es so richtig kuschelig wird und dass die Leute denken, oh genau, das passt mir, damit komme ich gut zurecht. Wenn ich den Leuten sage, oh wir haben einen so lieben Gott und ihr dürft alle kommen und er schickt niemanden fort. Ja, das stimmt, aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium fängt an, es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Schöpfer, es gibt nur einen Mittler, vor dem du eines Tages stehen wirst und Rechenschaft geben wirst, der eines Tages der Richter sein wird, wenn du nicht deine Knie beugst vor ihm. Und es ist der, der in dein Leben hinein, also mit seinem Finger in die Wunde stecken darf, weil er Gott ist. Und dieses Evangelium ist schwer zu verkündigen. Es ist viel einfacher zu sagen, oh Leute, bevor ihr jemand anders lieben könnt, ihr müsst euch erstmal selbst lieben. Ihr müsst euch selbst annehmen. Und dann, wenn ihr euch selbst angenommen habt, dann könnt ihr weitergeben. Leute, dieses Evangelium, das ist einfach zu verkündigen. Dafür braucht man kein Gebet, dafür braucht man gar nichts. Ja? Dafür braucht man einfach nur Fantasie und Ideen und einfach nur das Natürliche dieser Welt zu folgen. Aber zu sagen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, ja, der falle vor Gott nieder, das wahre Evangelium zu bringen, das wahre Angebot, das braucht Gebet. Und aus diesem Grund sehen wir, dass Paulus auch selber im Epheserbrief Kapitel 6 und auch zu den Thessalonicher der Gemeinde schreibt, auch für, also betet auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Das wahre Evangelium braucht Freimütigkeit und es braucht Gebet. Nächstes, die nächste Missionsstrategie ist ganz klar, ist eng damit verbunden mit der Botschaft. Es ist die Konfrontation der Sünde. Und auch das sehen wir hier durchgehend in diesem Text, dass Jesus mit diesem lebendigen Wasser sie konfrontiert. Also die Missionsstrategie, richtiger Ort, ein natürlicher Einstieg. Drittens, das göttliche Angebot, also das wahre Evangelium Gottes zu bringen. Und jetzt viertens, die Konfrontation mit der Sünde. Fünftens, der Weg zur Anbetung. Auch das möchte ich nicht näher eingehen. Aber wenn einer Buße tut, so führen wir ihn zur Anbetung. Und das ist fantastisch, wenn du einen Menschen konfrontiert hast mit der Sünde, Du lässt ihn nicht dort, sondern du zeigst ihm den Ausweg und sagst, es gibt eine Möglichkeit, wo du anbeten kannst, wo du diese Sünde niederlegen kannst. Es gibt einen Ort, wo du dein Gewissen entlasten kannst, wo du ein freies Gewissen bekommst, wo du Frieden mit Gott bekommst, wo du einen gnädigen Gott bekommst, wie Luther es gesagt hat. Das ist der Ort der Anbetung. Zum nächsten. Also, die sechste Strategie ist die Folge. Ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich hier so zur Missionsstrategie so hineinquetschen kann, aber du siehst die Folge eines Menschen, der konfrontiert wurde, ja, der seine Sünden bekannt hat, der zur Anbetung geführt wurde. Du siehst die Folge der Vergebung. Du siehst, wenn Gott in einem Menschen wirkt. Auch das ist notwendig zu erkennen in dieser Missionsstrategie. Wann ist es wirklich soweit? Muss ich an dieser Person weiter arbeiten oder wie verhält es sich mit dieser Person? Und das ist, wenn du siehst, wie diese Person reagiert. Wie dieser Mensch jetzt, wo er das Angebot Gottes angenommen hat, wie er reagiert, wie er das auslebt. 4 Vers 28, nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist, da ging sie aus der Stadt hinaus und kam zu ihm. Ein Mensch, der Vergebung empfangen hat, der angebetet hat, angefangen hat anzubeten, wäre besser gesagt, der möchte das teilen. Der möchte diese Botschaft weiterteilen. Du wirst es nicht für dich behalten. Wenn dir die Sünden vergeben wurden, wenn du Frieden mit Gott hast, stell dir vor, du hast eine Audienz, du hast eine Erlaubnis gekriegt zu dem Zugang in den Palast zum König. Ja? Bundeskanzler und Minister und wer immer da ist, ist nichts dagegen. Du darfst jetzt Gott Vater nennen. Du darfst zu ihm laufen. Du darfst in das Allerheiligste reingehen. Ich würde es sogar ausdrücken, du darfst ihn auf den Schoß krabbeln. Also du darfst dich da hinsetzen bei ihm und zuhören. Du darfst vor ihm niederfallen in seiner Gegenwart und du wirst nicht vertilgt. Ist das ein Grund, um froh zu sein? Ich glaube, ein jeder würde erzählen, oh, die Bundeskanzlerin oder wer auch immer hat mich eingeladen zu einem persönlichen Gespräch, zum Kaffeekuchen oder sonst wohin. Das würden wir mit Sicherheit nicht verschweigen können. Egal, ob du in der Klasse wärst oder auf Arbeit, wahrscheinlich würdest du sogar dir das ans Auto kleben oder irgendwo sichtbar als Fahne aufhängen vor deinem Haus. Wie viel mehr siehst du, wenn ein Mensch Sündenvergebung gekriegt hat, so hat er Freude, um das weiter zu erzählen. Und das siehst du auch im Vers 39, nein, Verzeihung, in Vers 42, dass auch die Samariter dieses bekennen wollen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist, der Christus. Also sie bekennen das auch der Frau jetzt. Es ist ein Bekenntnis da, eine Freudigkeit am Bekennen. Nächste Vers, nicht Vers, sondern das siebte, ist Jüngerschaft. Also in einem jeden Missionsbefehl sehen wir Jüngerschaft. Jesus unterweist. Und ich glaube, das müssen wir für nächste Mal lassen. Also, was sehen wir in dieser Missionsstrategie Jesu? Für uns gilt das Bitten für den richtigen Ort. Für uns heißt es als nächstes, dass wir natürlich leben, also Gott natürlich leben. Drittens, dass wir das Angebot Gottes weitergeben. Viertens, dass wir mit der Sünde konfrontieren. Fünftens, dass wir zur Anbetung führen. Sechstens ist es eine Vergewisserung, ob der Mensch ein Kind Gottes ist, dadurch, ob er Freudigkeit hat, zu bezeugen. Und siebtens sehen wir die Jüngerschaft, die Schulung, dass man junge Christen unterweist und ihnen sagt, wie sie zu leben haben. Lasst uns ins Gebet gehen und das ganz besonders zum Gebet machen. Wenn du merkst, dass in deinem Leben Dinge fehlen, wo du nicht nachkommst. Also bei mir weiß ich ganz genau, das ist die Motivation, die Bereitschaft und darauf bedacht zu sein, also aktiv darauf bedacht zu sein, gute Werke zu tun, in einem natürlichen Verhältnis in unserer Umgebung, da wo Gott uns hingestellt hat. Das ist für mich ein ganz besonderes Anliegen. Ich weiß nicht, wo du nicht nachkommst. Lass uns beten.